Zackenschildchen, Giersch und Kohlkratzdistel. Klingt wie Figuren aus einem Fantasy-Roman, wächst aber alles direkt vor unserer Haustür. Ich war Ende August mit Frau Hasselmann in Jena Ziegenhain unterwegs und was soll ich sagen, wir sind ständig über irgendetwas Grünes gestolpert, das man entweder essen kann, mit dem man heilen kann oder was man zumindest beeindruckt angucken kann. Wildpflanzen, die aussehen wie Unkraut und dann plötzlich den Blutdruck senken und gegen Mückenstiche helfen. Oder wusstet ihr, dass der Spitzwegerich quasi das Schweizer Taschenmesser der Wildkräuter ist? Kommt mit auf eine halbe Stunde Wildpflanzenwahnsinn, bei der ich mehr gelernt habe als in 3 Jahren Biounterricht und wo selbst der Löwenzahn plötzlich verdächtig kompetent wirkt.
Hier in Ziegenhain hat man ja eine unwahrscheinliche Vielfalt an Natur. Mhm. Das lieb ich ja. Hier haben wir zum Beispiel das kriechende Fingerkraut. Ich nehme mal an, dass der Name von der Plattform kommt, weil sie aussieht wie eine Hand.
Ja, wie so 5 Finger sieht die Pflanze aus, ne?
Hier kann man die jungen Triebe in Salat geben, auch wieder in Salz, in Kräuterbutter, in Haustee, in Pesto. Und sie wird genutzt bei Durchfall, Fieber, bei Wunden und Entzündung. Mhm. Dann haben wir hier, was ganz gern verteufelt wird, das orientalische Zackenschildchen. Das ist ja ein Neophyt.
Was heißt denn Neophyt?
Neophyt heißt eine eingewanderte Pflanze, die hier kaum Konkurrenz hat und sich dementsprechend stark vermehrt und somit heimischen Pflanzen ein bisschen die Existenz nimmt. Deswegen wird immer propagiert, ja, wer sie sieht, soll sie ausreißen und vernichten. Aber rein theoretisch könnte man das Zackenschildchen durchaus verwenden, um sie komplett aufzuessen. Und zwar kann man die jungen Blätter und Triebe für Salate verwenden oder in gekochten Gerichten. Und die einjährige Wurzel könnte man ebenfalls wie Meerrettich verarbeiten. Die Knospen könnten ähneln in der Zubereitung wie Brokkoli. Und die Samen können zu Kräutersalz verarbeitet werden. Ah, ja. Also man könnte rein theoretisch die ganze Pflanze aufessen. Und selbst die Blüten geben einen wunderbaren Bestandteil in Teemischung.
Also könnte ich jetzt theoretisch einfach dorthin und die Pflanze essen?
Rein theoretisch ja, die ist sogar sehr eiweißreich. Deswegen wurde sie ja ursprünglich irgendwann mal eingeführt von Viehhaltern, weil die damit ihr Vieh füttern wollten.
Welche Berufe arbeiten denn heutzutage noch am meisten mit Power von Pflanzen? Was würden Sie sagen?
Das sind großteils Heilpraktiker, die das nutzen und auch anwenden. Ja, dann gibt es auch immer mehr Kräuterkundige, die dann eben auch Kräuterführungen anbieten und Workshops anbieten, wo man den Umgang mit Pflanzen lernen kann. Apotheker müssten eigentlich Bescheid wissen, was ich allerdings erlebt habe, dass das auch nicht unbedingt immer der Fall ist. Aber in der Regel müssten sie es eigentlich wissen und können. Mancher Arzt hat sich bestimmt auch schon drauf spezialisiert, aber das sind noch zu wenige.
Und Hebammen wahrscheinlich, oder?
Ja, ich habe sogar voriges Jahr direkt mal eine Führung nur für Hebammen gemacht, die wirklich speziell nur Pflanzen erklärt haben wollten, die man in der ganzen Bandbreite einsetzt. Ob das empfängnisfördernd ist, ob das Wechseljahre ist, ob das luststeigernd ist, je nachdem. Dann haben wir hier eine Bibernellrose. Die Bibernellrose ist eine uralte Wildrose und die einzige mit schwarzen Hagebutten.
Also ist das eine Rose und eine Hagebutte in einer Pflanze?
Ja. Sämtliche Wildrosen bilden Hagebutten.
So, und diese Hagebutten so können aber nicht gegessen?
Doch, die kann man genauso verwenden. Und zwar kann man die Hagebutten zum Beispiel für Tee, für Konfitüre, für Saft, für Sirup und selbst die Blütenblätter von der Rose könnte man für Tee nehmen. Und die blüht ja wirklich nur im Frühjahr. zwischen so Ende April, Mai blüht die. Das sind nur ganz kleine, hellgelbe Blüten. Aber die haben einen Duft, das ist ein Wahnsinn. Da kommt so manche Zuchtrose nicht mit.
Die sieht total unscheinbar aus, diese Pflanze mit den Blättern. Also gar nicht auch wie eine Rose, ehrlich gesagt.
Ja, und oder wie Rosenblätter. Die wurden auch verwendet, die Hagebutten zum Beispiel, zum Stärken des Immunsystems bei Erkältung, in der Rekonvaleszenz nach Krankheiten, bei rheumatischen Beschwerden und zur Festigung der Blutgefäße. Wenn man hier im Frühjahr dann vorbeikommt, wenn die blüht, das ist so herrlich.
Dann riecht man sie.
Ja. Und das ist auch so ein Phänomen, dass viele Wildpflanzen antibakteriell wirken, gegen Pilze wirken, sogar teilweise antiviral sind. Und das ist dem geschuldet, dass die Pflanzen sich ja selber verteidigen müssen. Da ist niemand, der sie verhätschelt. Die müssen sich selber wehren. Und das macht gerade diese Wildpflanzen für uns so wertvoll.
Der Efeu, gilt ja allgemein als giftig.
Ja, und irgendwie auch als lästig, oder?
Also. Naja, er kann sehr invasiv sein, das ist richtig. Aber der Efeu wird zum Beispiel eingesetzt bei Husten, bei Geschwüre, Gicht, bei Leberproblemen, bei Milzleiden, bei Problemen mit der Galle und auch bei Kindern mit Asthma bronchiale, sollte aber immer ein Apothekenpräparat sein.
Okay, also ich kann jetzt nicht einfach zum Efeu hin und den dann pflücken und übergießen.
Würde ich nicht machen, weil der Efeu enthält Saponine und die können uns schon gefährlich werden. Aber was wir machen können, ist zum Beispiel, wenn wir so 15 Blätter davon nehmen, kleinschneiden, in eine Socke knoten oder in ein Wäschenetz und tun das in die Waschmaschine und waschen unsere Wäsche damit. Brauchen wir kein extra Waschmittel, ich muss keine extra Lösung ansetzen, sondern kann die wirklich so in die Waschmaschine geben und damit Wäsche waschen.
Haben Sie das schon mal ausprobiert, mit Efeu zu waschen? Und wie hat das geklappt?
Das hat wunderbar geduftet, die Wäsche.
Echt? Ja. So nach Wald? Riecht der jetzt hier?
Einfach nur nach Natur.
Nach Natur. Frische.
Die Nelkenwurz. Und die Nelkenwurz enthält, genau wie unsere Gewürznelken, den Wirkstoff Eugenol. Das heißt also, statt Gewürznelke könnte ich durchaus auch Nelkenwurz verwenden. Hier kann ich die jungen Blätter das ganze Jahr über sammeln und in meine Speisen integrieren. Und die Wurzel, die kann ich zum Beispiel trocknen, pulverisieren und überall da einsetzen, wo ich auch Nelkenpulver einsetzen würde. Zum Beispiel in Kuchen oder Kompott oder Glühwein.
Spannend. Aber die Nelke und diese Pflanze, wie heißt die, Nelkenwurz?
Nelkenwurz.
Wurz, haben nichts miteinander zu tun.
Nein.
Ah, aber sind sich ähnlich?
Die Nelke kommt ja von Übersee, also die wächst ja nicht hier. Aber das wächst hier.
Wer hat sich denn diese ganzen Namen ausgesucht, beziehungsweise wer hat diese Namen ausgewählt?
Teilweise haben das Menschen gemacht vom Aussehen her, weil sie vom Aussehen auf die Heilwirkung geschlossen haben zum Beispiel. Ja, das Problem ist, diese sogenannten herkömmlichen deutschen Namen, die können teilweise auch sehr verwirrend sein. Wenn jetzt zum Beispiel in der einen Region der Name für eine Giftpflanze verwendet wird und in der anderen zum Beispiel für eine essbare Pflanze. Das kann ein bisschen kritisch sein. Deswegen hat Lenné die sogenannte Nomenklatur entwickelt. Das heißt, jede Pflanze hat einen eindeutigen lateinischen Namen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über eine App arbeite, wenn ich unterwegs bin, man kann ja die verschiedensten Apps auf dem Handy haben, um Pflanzen zu bestimmen. Ich persönlich habe die PlantNet und die Flora Incognita, was ja von Jena und Ilmenau, glaube ich, zusammen entwickelt wurde. Und da hat man zum deutschen Namen immer noch den lateinischen Namen. Merken könnte ich mir die ganzen lateinischen Namen auch nicht, aber ich kann ja nachlesen. Dann haben wir hier den Spitzwegerich.
Den kenne ich auch.
Ja, der Spitzwegerich ist ja... der einzige, der in der Phytotherapie anerkannt ist.
Phytotherapie bedeutet was?
Also hier mit medizinischer Heilwirkung. Eigentlich Pflanzenmedizin, kann man so grob übersetzen. Und der Spitzwegerich hat aber im Grunde die, mehr oder weniger die gleichen Inhaltsstoffe wie auch der mittlere oder der Breitwegerich, der hier vorkommt. Die jungen Blätter können vor der Blüte durchaus auch wieder in der Küche zu verschiedenen Gerichten verarbeitet werden, eben auch mit in Pesto, in Kräuterbutter, in Kräutersalz und viel mehr. Die Blütenknospen, bevor diese feinen weißen Blütchen entstehen, könnte man zum Beispiel in der Pfanne braten, dann haben die ein Pilzaroma. Und wer jetzt zum Beispiel Flohsamen verwendet für seine Verdauung, der könnte ganz genauso auf unsere Wegerichsamen zurückgreifen. Weil die Flohsamen sind ja eigentlich gleiche Pflanzenfamilie, nur dass der importiert wird. Und hier haben wir es vor der Haustür.
Und wo kriege ich die Spitzwegerichsamen her?
Wenn man jetzt die Samen sammelt, man sollte es an Stellen sammeln, die wenig belastet sind. Zum Beispiel einen Garten hat, wo der wächst, kann man das nutzen. Wobei, wenn man jetzt die Samen verwenden will, bietet sich natürlich der Breitwegerich eher an, weil der viel längere Samenstände hat. Da hat man eine bessere Ernte. Aber ansonsten kann man die genauso verwenden wie die Flohsamen. Muss sie nicht kaufen, ist ökologisch, ist regional. Besser kann man es nicht haben. Und Wegerich wird eben auch bei Erkältungen eingesetzt. Als Hustensaft oder Hustentropfen. Und man kann aufgrund des darin enthaltenen Augubin, was ja entzündungshemmend, juckreizstillend und antibakteriell auch wieder ist, ihn auch einsetzen bei Insektenstichen, kleinen Verletzungen, um da Hilfe zu finden. Und die Breitwegerichblätter, wer zum Beispiel viel wandert und doch ab und zu immer mal mit einer Blase zu tun hat, legt sich das einfach auf die Blase, zieht den Strumpf wieder an und kann ganz normal weiterlaufen. Die Kohlkratzdistel. Man sieht ja diese breiten Blütenköpfe, ne? Und den Boden dieser Blüten könnte man wie Artischocken zubereiten.
Artischocken?
Ja.
Ah, ja.
Ansonsten kann man die Blätter und den Wurzelstock verwenden. Den Wurzelstock allerdings im ersten Jahr. Und den kann man gegart oder als Backgemüse machen. Junge Blätter können auch roh in Salat oder Fonds gegeben werden. Und man hat ihn genutzt bei Galle- und Leberproblemen, bei Schmerzen, Husten und zur Wundbehandlung.
Schmecken die Blätter bitter?
Junge Blätter haben in der Regel die weniger Bitterstoffe. Das trifft auch zum Beispiel auf den Löwenzahn zu, der ja auch vor der Blüte weniger bitter ist wie mit Beginn der Blüte. Je weiter die Vegetation fortschreitet, umso intensiver werden Bitterstoffe. Bei manchen Pflanzen kann man es, wie hier beim Breitampfer, der hier teilweise auch wächst, da kann man sie, wenn man sie jetzt mehrfach mit Wasser wäscht, kann man das ausspülen. Aber das geht nicht ganz bei allen so. Das Problem ist, dass Bitterstoffe allgemein ja relativ wenig in unserer Ernährung weiter enthalten sind.
Die werden ja rausgezüchtet, richtig, mehr oder weniger.
Weil der Geschmack ja angenehmer ist, wenn es draußen ist. Aber im Grunde brauchen wir die Bitterstoffe. Wir brauchen sie für unsere Darmbakterien. Und die Darmbakterien brauchen wir für unsere Immunabwehr. Wenn man überlegt, dass 70-80% der Immunabwehr ja über den Darm laufen, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wie wichtig das eigentlich ist. Und wenn jemand jetzt mit Bitterstoffen anfangen möchte, also es nicht gewohnt ist, dann soll er langsam anfangen und langsam steigern, weil wenn man es nicht gewöhnt ist und macht gleich so viel auf einmal, kann es durchaus passieren, dass man auch Magenschmerzen kriegt.
Woher kommt denn das ganze Wissen? Also über wie viele Jahrhunderte von Jahren hat wer was zusammengeschrieben?
Zusammengeschrieben, sagen wir mal so, früher haben schon die Urmenschen Pflanzen für sich zu nutzen gewusst. Selbst Ötzi hatte schon Heilpflanzen bei sich. Aber der hatte schon, das hat man in seiner Tasche nachgewiesen, dass der da schon Heilpflanzen drin hatte. Also die Menschen, die sogenannten Urmenschen, waren nicht dumm. Die wussten schon, was sie machen.
Wussten sich zu helfen.
Die wussten sich zu helfen. Teilweise Tiere beobachtet haben und teilweise es vielleicht selber ausprobiert haben. Und auch diese ganze Problematik Räuchern ist über Jahrhunderte gewachsen. Die Leute haben früher irgendwelche Hölzer in ihr Feuer geschmissen, nachdem das Feuer erfunden war, und haben dann festgestellt, dass das eine oder das andere so eine Wirkung auf sie hatte. Weil über die Riechsensoren in der Nase geht das ja ans limbische System im Gehirn und wird so weitergeleitet an die verschiedenen Bereiche im Gehirn, wo auch hormonelle Sachen und so weiter gesteuert werden. Das ist ein ganz tolles Phänomen. Das hat nicht nur was mit Spirituellem zu tun.
Wurde sich das dann einfach von Generation zu Generation weitererzählt?
Ich denke mal schon. Es gab ja auch die Zeit der sogenannten weißen Frauen. Das waren vor allem hauptsächlich Hebammen, die die Kräuter voll angewendet haben. Und später hat dann die Kirche dieses Wissen an sich gezogen. Die wollte das alleinige Monopol über das Wissen haben. Und diese sogenannten Kräuterfrauen wurden eben dann als Hexen verbrannt.
Das dachte ich mir schon.
Danach kam die Industrialisierung. Es war dann einfach bequemer, sich ein Pülverchen geben zu lassen, als selber loszugehen, um irgendwelche Kräuter zu sammeln. Und entweder es ist in Familien wirklich von Generation zu Generation weitergegeben worden. Und wenn das nicht passiert ist, ist vieles dann verloren gegangen.
Wahrscheinlich auch durch die Hexenverbrennung, oder? Dass da ganz viel Wissen...
Auch, aber nicht nur.
Und das hier, das ist doch Brennnessel.
Brennnessel, genau. Hier haben wir jetzt vor allem die männlichen Blüten. Vielleicht sehen wir nachher noch weibliche.
Sie fassen da gerade so selbstbewusst einfach dran.
Die Blüten, die brennen nicht. Das ist nur unterhalb hier von den Blättern. Und wenn ich weiß, wie ich die anfassen muss, ist da auch kein Problem. Die Brennnessel ist zweihäusig. Und die Samen der weiblichen Brennnessel, die sind unwahrscheinlich eiweißreich. Die sind einer der größten Eiweißträger mit im Pflanzenreich. Und Brennnessel kann man eben auch wunderbar zu Gemüse, zu Spinat, zu Pesto, zu Salz, was einem so einfällt, verarbeiten. Man kann aber, viele kennen ja Brennnessel wirklich nur herzhaft, Brennnessel durchaus auch süß verarbeiten, indem man sie zum Beispiel als Sirup oder für Gebäck verwendet, die Blätter. Ist eher nicht so bekannt, aber ist durchaus möglich. Und Brennnessel ist natürlich entschlackend, entwässernd. Was ganz toll schmeckt, wenn man zum Beispiel Brennnessel, junge Brennnessel mit Kirsch kombiniert und das zu Spinat verarbeitet. Ein ganz leckerer Spinat. Der Kirsch hat 14 mal so viel Vitamin C wie grüner Salat und 13 mal so viel Mineralstoffe wie Grünkohl. Also eines der mit wertvollsten Pflanzen, die wir haben. Das ist allgemein, dass man das hat, dass die Pflanzen eine unwahrscheinliche Kraft haben. Deswegen ist es auch wichtig, wenn jetzt jemand zum Beispiel schon Vorerkrankungen hat und ständig Medikamente nimmt, dass er mit einer entsprechenden Fachkraft abklärt, ob er dieses eine oder die andere Pflanze so verwenden kann. Weil Pflanzen sind durchaus in der Lage, Wirkung von Medikamenten zu steigern, herabzusetzen oder ganz aufzuheben. Und da muss man dann schon ein bisschen gucken. Man sollte also nicht aufs Geradewohl einfach los experimentieren. Das bringt dann nicht viel. Hier haben wir noch einen Rotklee. Der Rotklee ist ja eine wunderbare Frauenpflanze auch.
So wie Frauenmantel.
Wie Frauenmantel. Vor allem dann später in den Wechseljahren, weil Rotklee kann Osteoporose vorbeugen. Das ist eine ganz tolle Eigenschaft. Die Blüten können in süßen und herzhaften Speisen verarbeitet werden. Man kann sie als Würze und Deko über Gemüse geben, in Salaten, in Süßspeisen, Sirup, Gelee. Junge Blätter können in Salat, in Kräuterspeisen, in Suppen oder Pesto gegeben werden. Und man nutzt eben den Rotklee bei Bronchitis, bei Halsschmerzen, bei hohem Cholesterin, bei Husten, bei Leberschwäche und eben Menopause. In der Wirkung so ziemlich gleich.
Was glauben Sie denn, was würde passieren, wenn die Schulmedizin Pflanzen mehr integrieren würde oder die Kraft von Heilpflanzen?
Das wäre auf jeden Fall von Vorteil, schon allein dieser Aspekt pflanzlicher Antibiotika. Wenn Sie gucken, die industriellen Antibiotika, sicher, die wirken relativ schnell und ich kann sie beim Notfall intravenös verabreichen, was ich bei Pflanzen nicht machen könnte. Die sind sicher irgendwo notwendig und angebracht. Aber wenn ich diese zu oft anwende, ist eben diese extreme Gefahr der Resistenzbildung und der Unwirksamkeit immer größer, diese Gefahr. Und bei den pflanzlichen Antibiotika handelt es sich in der Regel immer um sogenannte Vielstoffgemische, was bei den synthetischen Antibiotika mehr oder weniger ein oder zwei Substanzen sind. Und aufgrund dieser Vielstoffgemische, wenn ich dann vielleicht noch zwei verschiedene Pflanzen kombiniere, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Resistenz entwickelt, viel geringer. Und wenn ich muss nur wissen, dass ich sowas dann, wenn ich merke, wie jetzt beispielsweise in Infektzeiten, dass was in Anmarsch ist, dann muss ich sofort handeln. Dann kann ich nicht erst warten, bis der Infekt voll ausgereift ist. Und ein bekanntes pflanzliches Antibiotikum, eine Kombination ist zum Beispiel Kapuzinerkresse und Meerrettich. Das ist wissenschaftlich belegt. Und da kann man sogar, wer sich sowas nicht selber machen will, Dragees in der Apotheke kaufen. Also das ist durchaus möglich. Andere Pflanzen, die ich auch in die Richtung verwenden könnte, wäre zum Beispiel die kleine Braunelle. Und das Tolle ist, dass jede Pflanze ihren eigenen Wirkmechanismus hat. Die einen bewirken, dass die Keime schneller ausgeschieden werden. Die anderen bewirken, dass sie sich gar nicht erst andocken können. Die nächsten bewirken, dass sie sogar abtöten. Und diese Vielschichtigkeit der Wirksamkeit, die ist das Pfand eigentlich, was zählt. Und ich denke, da muss man auch wieder mehr hinkommen, dass sogenannte Schulmedizin und Phytotherapie wieder mehr zusammenarbeiten. Die eigentliche Pharma, die ist ja aus den Pflanzen entstanden. Man hat sich nur davon wegentwickelt. Und das ist nicht immer gut. Das Wiesenlabkraut. Und Wiesenlabkraut wurde zum Beispiel früher für Heilbiere genutzt. Und die Wurzel zum Rotfärben von Stoffen. Das Wiesenlabkraut ist im Geschmack zwischen Rucola und Kopfsalat und man kann es zu jeglichen Blattgemüsegerichten geben, wie Spinat, man kann es in Smoothie geben, man kann ebenfalls wieder Hackkräuter machen, Pesto, man kann es zu Saft pressen. Die Blüten können ebenfalls in Salat gegeben werden oder als Aroma für Limonaden, für Gelee, Sirup und Desserts. Und das Tolle ist, man kann gerade im Sommer wunderbar mit Wildpflanzen Wildlimonade machen, ohne irgendwelche Zusätze. Indem man eben solche Pflanzen verwendet, da könnte man zum Beispiel auch Kirsch reinmachen, Minze reinmachen oder Zitronenmelisse. Das wichtig ist nur, dass man diese Limonaden Pi mal Daumen 2 Stunden, bevor man sie verwenden will, ansetzt.
Damit das dann auch schön schmeckt.
Ja, weil die Pflanzen geben ihre ätherischen Öle praktisch in das Wasser ab und das gibt dann den Geschmack. Und ansonsten wird das Labkraut zur Anregung der Niere genutzt, zum Entschlacken. Es ist beruhigend, blutstillend, nervenstärkend und entzündungshemmend. Also hat auch noch ein paar schöne Heilwirkungen. Dann haben wir hier die Klette. Die Klette bildet hier drunter die großen Blätter.
Mm.
Das ist Klette.
Sieht so ein bisschen aus wie Rhabarberblätter.
Ja, so ein bisschen, aber nur ein bisschen. Hier ist noch keine Blüten, also das könnte noch eine Pflanze im ersten Jahr sein. Und da könnte man zum Beispiel die Wurzeln ernten. Kletten bilden ja bis 1 Meter lange Fallwurzeln und die sind zum Beispiel in Japan eine ganz große Delikatesse. Da isst man die sehr gern als Gemüse.
Okay, also dann gegart.
Gegart, genau. Und zwar könnte man da Gemüse machen, Gemüsepüree. Man könnte sie auch in Salat geben, in Pestos. Und die zarten Stängel könnte man wie Spargel zubereiten. Ansonsten wird die Klette bei Hauterkrankungen, Leberleiden, bei Rheuma, bei Haarausfall und in der Kosmetik verwendet, wobei man hier vor allem die Klettwurzel verwendet. Klettwurzelöl hat man vielleicht schon mal gehört.
Naja, Ne? Das ist dann für die Verjüngung der Haut da oder für was?
Zur Regenerierung, ja.
Ah. Lindenblüten sind ja sehr beruhigend, oder?
Auch bei Erkältung nutzt man Lindenblüte. Und was ganz interessant ist, was ich aber auch erst vor kurzem gelesen habe, die Samen, die jetzt dran sind, die könnte man zum Beispiel rösten und mahlen und als Kakaoersatz verwenden. Oh. Hier haben wir den tollen Giersch, den man, wenn man Anfänger ist, ganz ohne Probleme erkennen kann. Man sagt 333 bis dabei. Warum? Er hat einen dreikantigen Stiel. Er hat diese Dreierblattachse und in der Regel hier drei Blätter. Manchmal sind die nicht so geteilt in der Mitte, da haben die nur wie so eine kleine Zacke. Aber der dreikantige Stiel und die Dreierachse sind immer. Und auch eigentlich der Geruch ist typisch.
Oh ja.
Und dann haben wir hier daneben den Gundermann. Er wird gern auch als wilde Petersilie bezeichnet.
Sieht aber gar nicht aus wie Petersilie.
Nee, überhaupt nicht. Ist sehr würzig, aromatisch. Man kann ihn sowohl süß wie herzhaft verwenden. Man gibt ihn entweder in Eis, in Limonade, in Süßspeisen. Man kann ihn in Suppen, in Quark, in Salate, in Aufstriche oder in Pesto geben. In Kräutersalz, in Eierspeisen. Gundermann wird seit dem 12. Jahrhundert als Heilmittel genutzt. Und zwar bei Bronchitis, bei Rheuma, bei schlecht heilenden Wunden, bei Asthma, bei Schleimhautentzündung und bei Nieren- und Blasenbeschwerden. Und das Tolle ist, diese bisschen größeren Blätter, die könnte man zum Beispiel mit einem Schokoladenbezug überziehen. Und dann hätte man ein Wiesen-After-Eat. Dann haben wir hier auch so eine richtig schöne, tolle Wiese. So liebe ich sie eigentlich. Da haben sie die Schafgarbe. Die wird übrigens auch als Venuswimper bezeichnet.
Venuswimper.
Ja, wegen dieser Plattform, die so ein bisschen an eine Wimper erinnert. Dann haben sie da die wilde Möhre, die Wiesenflockenblume, die gern mit der Kornblume verwechselt wird. Aber die sind ja auch miteinander verwandt. Dann haben sie hier wieder das Wiesenlabkraut dazwischen. Da vorn, da sind wir gerade vorbeigelaufen.
Am Ende laufen wir über eine ganz gewöhnliche Wiese. Und Frau Hasselmann zählt Pflanzen auf, als wäre es ein botanischer Supermarkt. Spitzwegerich, Schafgarbe, Gundermann, Wiesenlaubkraut. Und plötzlich frage ich mich, warum eigentlich immer sofort zu Ibuprofen greifen, wenn die Lösung direkt unter den Schuhen wächst.
Ja, ganz viel Unterschiedliches, wenn man genau hinguckt.
Genau.
Die Venuswimper.